Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Keep Talking, eurem Lieblingspodcast, wenn es um die NFL und die Carolina Panthers geht. Mein Name ist Moritz Heist und wie immer ist dabei Kai Bäuchling. Guten Abend.
Moin.
Wir sind etwas später dran und konnten letzte Woche leider nicht aufzeichnen aufgrund von gesundheitlichen Problemen, denn dann hättet ihr definitiv nur 50% von uns gehört. Hätten wir uns was überlegen können. Ich hätte dann vielleicht per Video noch irgendwie Gestiken machen können.
Auch also, eigentlich eine ganz gute Idee, oder?
Podcast in Gebärdensprache oder so.
Genau.
Oder du erzählst die ganze Zeit was und ich mache nur Daumen hoch oder Daumen runter. Ja, wäre wahrscheinlich vom Informationswert nicht so richtig der Knaller gewesen, aber deswegen sind wir auch heute da und ja, der NFL-Draft und der potenzielle neue Rookie-Quarterback der Panthers kommt auch immer näher. Die Rumors bleiben und so ein bisschen, also ich als Panthers-Fan finde ich nicht, dass man das jedes Jahr irgendwie haben muss oder so, weil irgendwie ist es schon auch ein bisschen unangenehm.
Das ist auch viel zu aufregend.
Und wenn es nicht so anstrengend wäre, dann könnte man sich ja wirklich stellenweise irgendwelche Screenshots von Tweets irgendwie machen und die praktisch jede Woche dann nochmal einmal und dann das einrahmen und dann, was vor 3 Wochen noch sowas safe war, dass alle gesagt haben, es muss CJ Stroud sein, es kann nur CJ Stroud sein, ist glaube ich mittlerweile Bryce Young dann doch bei den Buchmachern Favorit und der Case von Anthony Richardson wird bei den Draft-Experten jetzt auch nicht mehr als so völlig unwahrscheinlich und völlig grotesk angesehen. Ja, es bleibt spannend, was da noch so kommt.
Das kriegt man sonst immer nicht so mit, ne? Finde ich irgendwie. Also klar, manchmal gibt's ja oder meistens gibt's ja auch irgendwie eine ganz klare Nummer 1 irgendwie, die dann im Draft geht. Aber ich finde, wenn man so an dieser Position steht, dass man sich da wirklich ja Tag und Nacht, hätte ich jetzt fast gesagt, mit beschäftigt, wen sich die Panthers wahrscheinlich vielleicht holen. Das kriegt man sonst wirklich nicht so mit, wenn es nicht das eigene Team ist und wenn es dann noch so spannend und so, ja, so nicht klar ist, wie es jetzt gerade ist. Also
ja, zumal, das ist wenn schon du aufregend. Dich erinnerst, im letzten Jahr, wo an 1 und an 2 ja, glaube ich, kein Quarterback ging, oder es ging sehr lange kein Quarterback. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, weil Kenny Pickett war der erste, glaube ich, gell?
Genau, und dann dritte Runde, ne? Die nächste.
Da war das ja schon jetzt nicht halb so, also ja schon irgendwie spannend, aber es ist dann natürlich trotzdem spannender, wenn es irgendwie dann an der 1 um Quarterbacks geht, beziehungsweise wenn es nicht ganz klar ist, wer es denn dann sein könnte. Und das wird auch bis zum 27. April völlig offen sein, wer da an 1 geht. Also bin mir da sehr sicher, dass das ein spannender Abend, wobei für uns dann ist die Spannung dann wenigstens auch schnell wieder vorbei.
Dann kann man die restliche Nacht feiern.
Ja.
Aber da ist auch ein Unterschied zu sonst, ne? Weil sonst ist die Position immer nicht klar, welche man pickt. Wenn man zum Beispiel an 6, an 8 oder später halt pickt, dann weiß man nicht, was kommt überhaupt für ein Spieler. Jetzt können wir es zumindest schon mal eingrenzen auf, ich würde jetzt sagen, 3.
Ja.
Und es bleibt aber trotzdem genauso spannend. Also Draft macht irgendwie Köpfe verrückt.
Wir besprechen das in der nächsten Folge noch sehr, sehr ausführlich. Und das kann man, glaube ich, soweit schon mal ankündigen. Das werden wir nicht alleine machen in der nächsten Folge. Da werden wir nicht nur über die Quarterbacks reden, aber ich bin mir sehr sicher, dass wir einen Großteil über die Quarterbacks reden. Ganz kurz, wie hat sich deine Stimmung geändert oder dein Blick, deine Sichtweise jetzt in den letzten 3 Wochen? Bist du als Buchmacher Orakel tauglich oder wie tickst du gerade?
Also ich bin relativ klar festgelegt tatsächlich. Ich habe mir jetzt alle Quarterbacks angeguckt. Ich bin damit jetzt durch. Ich weiß, viele Experten sind mit allem Möglichen jetzt schon durch. Ich habe mir sehr exzessiv alle 4 Quarterbacks angeschaut. Also ich habe mich auch mit Will Levis beschäftigt, weil ich dachte, dass ich möchte das gerne auch sehen. Und habe mich im Grunde genommen rückwärts mit den Quarterbacks beschäftigt, so wie sie bei den meisten, bei den Buchmachern angezeigt werden. Also erst mit Will Levis, dann mit Anthony Richardson nochmal, dann mit CJ Stroud und dann mit Bryce Young jetzt zum Schluss. Und ja, ich bin eigentlich relativ klar. Ich bleibe auf dem Hype-Train von Richardson. Bin jetzt aber auch bei Bryce Young zum Beispiel nicht so abgeneigt. Also was ist, das war ich sowieso nicht. Das wäre der perfekte Quarterback, wenn er den Körper von Anthony Richardson hätte. Dann, ich glaube, dann gäbe es keine Fragen mehr. Aber ja, da schreckt mich die Größe dann doch noch ein bisschen ab. Was man auf dem College-Tape, finde ich, gar nicht so sieht, aber in der NFL vielleicht ein bisschen gefährlich werden könnte. Mhm. Das wird mega spannend.
Absolut.
Und du bist ja auch schon so ein bisschen weiter gehypt, oder?
Ja, also ich bin da natürlich ja auch, habe mich ja anstecken lassen von dem Richardson-Hype-Train, was aber halt natürlich einfach an der Spielweise liegt, dass ich das halt, also ich persönlich halt unterhaltsamer finde. Ich finde halt laufende Quarterbacks oder halt im Dual Threat, wie man, ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt noch so sagt, aber ich finde das halt unterhaltsamer. Und klar, CJ Stroud ist super beeindrucksvoll, was seine Genauigkeit angeht. Und klar sind so tiefe Pässe, die super akkurat angebracht sind und die dann vielleicht ja auch irgendwie zum Erfolg liefern. Das sieht schon, klar, das ist natürlich auch toll und das macht den Sport natürlich auch aus. Und dann ist natürlich auch immer so eine Art Sympathie irgendwie, ne? Ich hatte das letztens ja mal so ein bisschen im Spaß so ein bisschen getwittert. Ich habe das ja auch schon immer mal wieder gesagt. Kyler Murray ist so ein Quarterback, den siehst du nie lächeln. Und ich habe dann irgendwie gedacht, hey, vielleicht hat er ja auch nicht mal gelächelt, wo er seine 100.000 Millionen Dollar Vertragsverlängerung unterschrieben hat. Und CJ Stroud erinnert mich immer so ein bisschen an Kyler Murray, so von der Mimik her. Und Bryce Young wirkt für mich zum Beispiel einfach auch immer sehr, sehr sympathisch, weil er einfach immer sehr nett lächelt. und also ich bin noch nicht durch mit gucken und so mit meinem mit den, also wirklich mehr sportlichen Gründen auch irgendwo. Ich denke so, die Basics, die sind irgendwie bei jedem klar, ne? Ich meine, Richardson, absolut perverser Körper, perverser Athlet, halt super geringe Sample Size, weil er sehr wenig gespielt hat oder sehr wenig Spiele gemacht hat. Bryce Young, Magier in der Pocket, aber halt vom Körperlichen halt da großes Fragezeichen. Und dann ich persönlich fände dann halt so CJ Stroud so ein bisschen am unspannendsten, aber das ist ja auch alles immer mit persönlicher Präferenz und das muss man, glaube ich, ja auch jedem zugestehen, das irgendwie so zu haben.
Finde ich ja auch gut. Also, ne, ist ja auch super, wenn man da andere oder unterschiedlicher Meinung ist. Kommt bei uns ja halt nicht so häufig vor. Wir beide sind da ja eigentlich immer relativ gleich. Ich glaube, du wirst auch zum selben Ergebnis kommen. Ich weiß es nicht. Ich bin da wirklich, ich frage mich auch immer, wie das kommt, dass ich ich weiß schon, warum ich Anthony Richardson mag, weil man so ein bisschen Cam Newton geprägt ist wahrscheinlich. Obwohl ich ja auch durchaus andere Quarterbacks bei den Carolina Panthers gesehen habe. Jake Delhomme war ja jetzt auch nicht der Dual-Threat-Guy. So. Insofern könnte man sich da ja auch eher jemand anderen vorstellen. Aber ich glaube, nach den Jahren, die wir jetzt hinter uns haben, ist es einfach, ja, weiß ich nicht, wollen wir auch mal wieder ein bisschen Spaß haben. Und ich glaube, Anthony Richardson wäre derjenige, der uns den meisten Spaß bringt, der einfach so viel Upside hat, könnte natürlich auch komplett in die Hose gehen, aber das kann bei jedem Quarterback
sein. Ja, das hast du ja eh immer.
Genau. Und dann nehme ich persönlich halt lieber den, der dir die höchste Upside geben kann, weil wenn Richardson die PS auf die Straße nachher bringt in der NFL, hat dann gute Nacht. Also das ist, dann hat er ja das Zeug dazu, einfach ein Top-Quarterback zu werden. Und mit dem Coaching-Staff, den wir uns da jetzt zusammengestellt haben, mit dem Cast, den Richardson oder der Quarterback, der da auch immer kommt, um sich hat, eine vernünftige O-Line, vielleicht jetzt nicht das beste Receiver-Core, aber ein diverses Receiver-Core, vernünftiger Running-Back, der auch als Passempfänger sein kann. Also ich glaube, es ist ziemlich egal, wer da kommt. Das ist eine gute Mannschaft, in die er da gestellt
hat. Ja, auf jeden Fall.
Und wie gesagt, ich wäre mit Richardson da wahnsinnig mega zufrieden. Könnte mir aber auch Bryce Young vorstellen. Und dass egal, wer geholt wird, bitte, 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 liebe Panthers-Community, wir müssen egal wer da kommt, geduldig mit demjenigen sein, der da kommt, weil ja, ich glaube nicht, dass er von, dass derjenige, der dort nachher dann die Bälle verteilt, von Anfang an alles abreißen wird. Das ist ganz, ganz wichtig, das im Hinterkopf zu behalten. Bei allem Hype und aller Euphorie, die man wahrscheinlich jetzt bis zum Draft und nach dem Draft irgendwie im Kopf hat. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
So, dass die einführenden kurzen Worte zur Quarterback-Situation. Wir gehen nachher mal noch, kehren wir die kompletten Free-Agency-Moves der letzten Wochen nochmal zusammen und gucken, was wir denn gerade so für einen Status quo bei den Panthers haben vor dem Draft. Zuvor noch zwei, drei kleine News und Tipps. Große Panik im diesem Internet. letzte Woche wurde da so mal kurz angekündigt, es könnte sein, dass die Panthers ein Trikot-Redesign auf den Markt werfen. Wurde zuerst bestätigt, weil die Arizona Cardinals und die Panthers die einzigen waren, die ihre Jerseys aktuell im Sale sozusagen, im NFL-Shop haben, und irgendjemand kam darauf an, es könnte sein, dass es da ein Redesign gibt und die Arizona Cardinals das tatsächlich dann auch tun. Und dann, also ne, dann ging es ja bei Twitter auch rund, da wurden dann täglich wurden da Konzepte und Renderings von irgendwelchen Fans irgendwie gemacht, ne, wie ein neues Panthers-Trikot aussehen könnte, und ich bekomme bei sowas ja immer Angst, weil
du bist da sehr empfindlich.
Ich bin, ja, und jetzt muss man dazu sagen, jetzt sind, finde ich, ganz neutral formuliert als Panthers-Fan, sind die Panthers-Trikot eine, die, nee, sind vielleicht sogar einfach die schönsten in der ganzen NFL. Einfach von der, ich finde die einfach relativ, von der Schlichtheit auch einfach, ne? Also wenn wir jetzt nur vom Schwarzen reden, einfach das Schwarz und dann die Nummer mit dem blauen, mit der blauen Umrandung. Und dann halt im Schulterbereich nur dieses dieser blaue Zwischenstreifen da, das ist halt einfach super, super schlicht. Und ich finde, man kann sowas ja auch total versauen, ne? Wenn man sich überlegt, wie die Buccaneers-Trikots früher aussahen, ne? Mit dieser komischen Schrift oder so. Ich fand, also die waren furchtbar. Die fand ich ganz, ganz schlimm, diese Trikots. Und deswegen habe ich vor sowas immer ein bisschen Angst, wenn es dann heißt, oh, hier Trikot-Redesign, weil du weißt nie, was da passiert. Und dann hieß es zuerst, das wurde dann recht schnell aber dementiert, auch dann direkt selber von den Panthers, dass man das Silber streichen würde, wo ich dann meinte, alles klar, da bin ich eigentlich sehr d'accord mit, mach den Helm endlich schwarz und werf diese silberne Hose weg, dann ist alles perfekt, dann muss man auch gar nichts machen. Und letztendlich passiert jetzt fast nichts, außer dass der Blauton minimal angepasst wird, ne?
Ja, finde ich ein bisschen enttäuschend, ehrlich. Das ist so, dass da nicht so wahnsinnig viel passiert. Ich mag es ja immer, wenn was Neues passiert. Du hast aber recht, es darf natürlich nicht zu viel passieren, aber man hätte so diese Kleinigkeiten, also so silberne Streifen und so, das ist alles nicht so richtig notwendig irgendwie. Das hätte man schon ein bisschen verbessern können.
Finde halt der Helm, also wir haben es ja letztes Jahr gesehen in einem Spiel, ne? Der Helm kann einfach schwarz sein, fertig aus.
Das wäre einfach perfekt. Ich weiß nicht, warum das, es gibt ja immer so viele Ideen, wie man sowas perfekt gestalten könnte, und das sah ja einfach hammermäßig aus.
Ja.
Verstehe ich nicht, warum man das nicht, warum man das nicht macht.
Also. Und dann gab es so, das habe ich so durch viele Konzeptgrafiken gesehen, na, dass man das Blau an den Schultern rausnimmt und dann halt so durch, na, so wie so Krallspuren von dem Panther dann irgendwie ersetzt. Und na, oder ich meine, die Bengals haben ja mittlerweile da auch, die finde ich eigentlich ganz cool, ne, so mit diesen Tigerstreifen drin in den weißen. Aber trotzdem, ja, weniger ist, glaube ich, mehr. Und ich finde, das sind einfach so schöne Trikots, einfach ja von der Schlichtheit her einfach. Und da bin ich jetzt auch ein bisschen erleichtert tatsächlich, dass da nichts Komisches kommt. Und Blau wird behalten, glaube ich, als Color Rush. Aber da ist meine Meinung dazu ja hinlänglich bekannt. Du hast dir jetzt erst ein neues Trikot gekauft, gell? Ein blaues.
Ich habe mir jetzt ein neues Trikot gekauft, ein blaues. Ja, das war einfach nicht in anderen Farben da, und ich brauchte ein neues Steve Smith Jersey. Und ja.
Aber das ist ein Reebok, oder? Das ist kein Nike?
Das ist ein Reebok, ja.
Okay, dann ist es eh auch nochmal ein anderer Blauton, ne?
Ja, genau.
Gut, merkt kein Mensch. Wahrscheinlich, wenn du da so eine Blindprobe machst und dann drei Stofffetzen jemandem hinlegst in den verschiedenen Blautönen, dann weiß ja wahrscheinlich auch keiner, welcher gerade so der aktuelle ist. Ne?
Ja, ist auch da. Ich bin da ja, was diese solche Farben angeht, unkritisch. Das ist halt ein Jersey von meinen Carolina Panthers. Da ist mein Lieblingsspieler drauf. Insofern ist doch alles schick. Das geht schon durch. Schwarz ist natürlich immer, ist immer vorzuziehen. Aber ich bin damit voll zufrieden. Jetzt habe ich gerade aktuell, glaube ich, zwei im Schrank hängen. Ne? Ja, das Jake Delhomme Trikot ist eh. Da habe ich damals den großen Fehler gemacht beim Kaufen und nicht auf das Youth geachtet, als ich es dann gekauft habe. Das passt meiner Frau, die eher so S trägt.
Und ich meine, manche Leute hängen sich sowas ja auch in einem Bilderrahmen an die Wand. Das wäre jetzt nicht so mein Fall, aber
ja, würde ich hier zu Hause leider nicht mit durchkommen. Was heißt leider? Ich brauche es auch nicht an der Wand. Ich mag es, solche Sachen zu tragen.
Ist von
ja, weiß ich nicht. Das ist der Ball und der, von Steve Smith unterschrieben und das Autogramm, das ich von dir zugeschickt bekommen habe.
Ah, ist angekommen.
Es ist heute angekommen tatsächlich. Sehr genau. Von Luke Kuechly, weil ich ja nicht da sein konnte. Das sind so Sachen, die bedeuten mir was. Und das ist auch dann in Ordnung, wenn es an meinem Arbeitsplatz steht. Das ist schon okay. Aber meine Wände mit Trikots voll zu pflastern. Nein, da bin ich vielleicht aus dem Alter auch einfach raus.
Ich finde, die Trikots sind auch ein bisschen zu teuer, um sie an die Wand zu hängen, aber
aber jedem das Seine.
jedem Tierchen sein Pläsierchen. Ohohoho. Du hast ein bisschen was gelesen.
Ich habe ein bisschen was gelesen. Ich habe mir vorgenommen, mal wieder ein bisschen mehr zu lesen, als zu gucken. Was komisch ist, wenn ich vorher gerade erzählt habe, dass ich sehr viel Tape von den Quarterbacks geguckt habe. Gut, aber
Spielerevaluation ist jetzt schwierig, das durch Lesen hinzubekommen.
Ja, das also geht auch. The Beast ist gerade gestern erschienen. Ja. Mein Lieblings-Draft-Guide vom The Athletic. Da bin ich jetzt erstmal die nächsten Wochen raus aus allem und muss viel, viel lesen, weil es mir einfach Spaß macht, wie es da aufbereitet wird. Also jetzt habe ich mir die Quarterbacks angeguckt, jetzt werden sie natürlich auch noch gelesen. Aber
das heißt, du bist beim sechstrunden Cornerback, bist du dann noch am Start und
da bin ich total fit dann. Ja. Nee, ich will mir mal so anschauen, welche Needs wir haben und mir da so ein bisschen was durchlesen oder so. Ich habe schon mir ist schon so ein paar Spieler markiert, die ich mir gerne auch nochmal angucken möchte und auch nochmal durchlesen würde, weil ich hoffe, dass die dann vielleicht kommen oder so. Man hat ja immer so seine Crushes und davon kann ich mich auch nicht ganz frei machen. Mhm. Aber ich habe auch nebenbei, wie du schon richtig sagst, gelesen und deswegen zwei Empfehlungen, beziehungsweise hast du mir die geschickt oder hast du die getwittert?
Ah, ich glaube, wenn das der zweite Artikel ist, habe ich den,
ich getwittert. Ja. Ja. Dann hast du den getwittert und ich musste ihn durchlesen, weil ich auch das sehr interessant fand. Und ja, weil es gibt so schöne Artikel jetzt gerade, die sich für jeden lesen. Das eine, also ist das, was ich gelesen habe vom The Athletic, was natürlich, ich glaube, es alles hinter der Paywall bei The Athletic, richtig?
Ja, manchmal, ich check's nicht ganz, manchmal kann man auch irgendwie einen lesen, ich blick's aber auch nicht wirklich, aber kann man ja trotzdem immer mal wieder empfehlen und ich glaube, es gibt auch mindestens 3 bis 4 Mal im Jahr irgendwie so ein Angebot für 1 Euro im Monat oder so.
Ne? Ja.
Auf jeden Fall hast du einen Artikel gelesen im The Athletic.
Ich habe einen Artikel gelesen, genau, richtig. Genau, und da geht es darum, wie es dazu gekommen ist, dass die Panthers den Nummer 1 Pick im Draft bekommen haben. Also im Grunde genommen so eine kleine Historie, wie verhandelt wurde mit den Bears, halt sehr, sehr viel bei der Combine irgendwie, wo darüber geredet wurde, aber es wurde noch nicht in trockene Tücher gebracht bei der Combine, sondern man ist erst wieder nach Hause gefahren. Hat sich da dann nochmal unterhalten, also in dem Fall Fitterer mit David Tepper, weil da relativ klar wurde, dass die Bears einen Spieler haben wollen und nicht nur Picks haben möchten. Und das ist da alles sehr, sehr schön in so einem wirklich langen Text aufgearbeitet worden. Und eine absolute Empfehlung, weil da so ein bisschen klar wird, wie hinter den Kulissen im Grunde genommen verhandelt wird und wie, wie es dann dazu gekommen ist, dass wir jetzt auch wirklich DJ Moore mit abgeben mussten und das nicht nur mit Picks lösen konnten. Also man hört ja immer sehr viel, warum das so ist. Ist ja eigentlich, liegt es ja auch auf der Hand, die Bears wollen halt auch ihren Quarterback evaluieren und brauchen da Waffen um ihn herum. Insofern ist das relativ klar, aber es ist schön, schön zu lesen, wie das Ganze halt stattgefunden hat hinter den Kulissen und damit dieser Trade halt eingetütet werden konnte.
Ja, und interessanterweise auch ne, die Namen, die da ja noch genannt waren, es war ja nicht so, dass Chicago gesagt hat, wir möchten unbedingt DJ Moore haben. Ne? Das war ja letztlich gar nicht so, sondern es stand ja zur Auswahl Brian Burns, Derrick Brown oder DJ Moore. Ne?
Mhm. Und da kann man, also alleine das zu lesen und sich dann Gedanken zu machen, okay, hätte ich auch so gehandelt oder finde ich doch einen der anderen schwieriger zu ersetzen? Scott Fitterer kommt in dem Artikel dann auch nochmal zu Wort, glaube ich. Da steht dann halt auch, dass er sagt, also ein Skillplayer kann ich einfacher ersetzen als ein Pass-Rusher, als ein Elite-Pass-Rusher, den sie ja selber, also sie haben ja wohl mehrere Erstrunden-Picks für den geboten bekommen. Dann hätte das wahrscheinlich ganz anders ausgesehen.
Dieser Trade. Natürlich noch der Vertrag dann auch noch, ne, bei dem DJ Moore dann eben war und die anderen ja alle noch momentan auf dem Rookie-Vertrag spielen.
Genau. Das ist halt auch ganz wichtig. Und vor allem auch, die Bears wollten ja auch dann den 39. Pick haben in der zweiten Runde und da ist Fitterer halt sehr standhaft geblieben und hat gesagt, nein, den brauchen wir auf jeden Fall. Also alles rund um diesen Trade irgendwie ist sehr, sehr schön zusammengeschrieben worden von The Athletic und lohnt sich in jedem Fall zu lesen.
Und es lohnt sich noch ein weiterer Artikel, nämlich beim Charlotte Observer, den ich offensichtlich gelesen habe und du eben nach mir gelesen hast.
Ja.
Was fandst du da gut?
Da geht es tatsächlich auch so ein bisschen über die Arbeit und das Zusammenspiel von Scott Fitterer, Samir Suleiman und Morgan, sag mir den Vornamen gerade, Dan Morgan.
Dan Morgan.
In der Offseason, also wie die drei so zusammen funktionieren, wer was evaluiert, wie die Kommunikation zwischen den dreien abläuft, wer auf wen hört. Also wirklich spannend. Auch zusammengeschrieben, um auch mal so ein bisschen hinter den Kulissen mitzubekommen, wer macht da eigentlich was und wie eng sind die drei eigentlich und wer entscheidet eigentlich welche Geschichten. So, das fand ich ziemlich beeindruckend. Also beide Artikel könnte man, im Grunde genommen könnte man die beiden auch zusammenschreiben und dann hätte man so einen Mega-Artikel über die Off-Season-Arbeit des Front Office irgendwie, der Carolina Panthers in diesem Jahr. Sehr, sehr spannend. Ich glaube, das ist tatsächlich auch nicht hinter einer Paywall, ne?
Nee. Beim Charlotte Observer ist es auch manchmal ein bisschen komisch. Manchmal sind sie klar hinter einer Paywall, manchmal, ich weiß nicht, ob die dann so IP-Tracking machen, wenn du, was weiß ich, schon drei Artikel aufgerufen hast, dann machen sie irgendwann zu. Mhm. Manchmal funktioniert es dann so im Privacy-Modus vom Browser oder so. Das ist, kann man immer nicht so ganz, ich habe es noch nicht ganz rausgefunden, warum es so ist. Aber den kann man auf jeden Fall lesen. Wir haben natürlich auch beide Artikel verlinkt.
Ja, und es lohnt sich wirklich. Also wenn ihr mal ein bisschen Zeit habt irgendwie, ich hatte jetzt fast gesagt, 5 Minuten Zeit, damit kommt ihr, glaube ich, The Athletic Artikel zumindest nicht hin. Da muss es ein bisschen länger sein, das Lesen. Aber es lohnt sich in jedem Fall, weil es da wirklich, also beide Artikel sehr, sehr schön aufbereitet sind und man bekommt wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck hinter den Kulissen.
Genau. Dann ist unser Programm jetzt, dass wir einmal noch über die letzten Free Agency Moves drüber gucken und uns das aktuelle Roster mal anschauen, bevor wir dann nächste Woche unsere Pre-Draft Party abhalten. Es ist nochmal einiges passiert, eher so ein bisschen, ich glaube so, unterm Radar Spieler, die dann auch zu den Panthers gekommen sind, ne, wo man die Namen dann auch nicht unbedingt kennt. Vielleicht zwei Sachen, die ein bisschen spannender sind. Der erste Punkt ist so, ja, Defensive Tackle Henry Anderson war wohl schon bei den Panthers.
Ja, oh doch, da haben wir aber ausführlich, glaube ich, letztes Jahr drüber gesprochen,
als
wir
ihn geholt haben. Ja. Wer war das noch?
unser Defensive Tackle, der eigentlich dafür eingeplant war, neben Derrick Brown zu spielen, was er auch die meiste Zeit getan hat, wenn er nicht verletzt war. Ich glaube, Anderson war relativ verletzt in der letzten Saison. Aber wenn er gespielt hat, hat er eine ziemlich gute Rolle eingenommen. Also das hat schon, der ist mir schon auch nachhaltig so ein bisschen im Blick geblieben. Den haben wir jetzt verlängert für ein Jahr und 1,3 Millionen, also kleines ja, Geld.
Der war von, ich habe gerade nochmal geguckt, der war von Oktober bis Dezember auf der Reserve List. Mhm. Das stimmt, ja.
Ich also erkenne den ihn Hauptteil wieder. Der Saison.
Im Grunde ja, genommen, ne? Also so kann man es auch sagen.
Eine Phase. Ja, aber ne, davor und danach irgendwie hat er das ein oder andere Spiel gemacht. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Wird jetzt in die Rotation mit Sicherheit gehen bei den Defensive Tackles. Vielleicht auch als, also weniger Nose Tackle, dafür ist er wahrscheinlich zu schmächtig. Eher als in der 3-4 irgendwie als Defensive End. Das wird schon ganz cool, glaube ich, weil der hat eine ganze Menge Schwung, die er da mitbringt. Und ich glaube, das könnte ganz gut funktionieren. Wie gesagt, in der Rotation sehe ich den da tatsächlich momentan. Kennt die Mannschaft, hat sich, wie gesagt, bewährt letztes Jahr, bekommt wenig Geld. No-brainer. Ja.
Dann schon ein spannender Punkt, der, glaube ich, auch ein bisschen diskutiert wurde. Und das ist schon wieder die Sache mit diesen Kickern.
Ja.
Was ist da passiert?
Da haben wir den Vertrag verlängert von Eddie Pinheiro und zwar für 2 Jahre. Haben kurze Zeit später dann, weil man sich ja immer gefragt hat, okay, wer wird denn jetzt der Kicker nächstes Jahr, Eddie Pinheiro oder Zane Gonzalez? Den haben wir aber kurz danach dann oder haben die Panthers kurz danach dann zu den 49ers getradet für einen Tausch von Late-Round-Picks im Draft 2025. Boah, also in 2 Jahren im Draft werden wir irgendwie Spätrunden-Picks, wahrscheinlich sind Siebt- oder Sechstrunden-Picks da tauschen, um dann noch uns leicht zu verbessern. Ist in dem, also ist tatsächlich so ein bisschen spektakulär, weil wir, glaube ich, kurz davor, also ich verstehe das nicht, warum die 49ers für den traden, obwohl doch verstehe ich schon, damit sie ihn auch bekommen, weil ansonsten hätten wir ihn wahrscheinlich entlassen kurz danach. Weil mit 2 Kickern brauchst du nicht, du brauchst jetzt keinen Kicking-Battle zu machen. Du weißt von beiden Kickern, was du bekommst. Eddie Pinheiro, da ist die Entscheidung jetzt gefallen.
Spricht ja auch tendenziell nichts dagegen, oder den zu behalten.
Genau. Hast du da Gefühle? Ist es für dich ein Yay oder ein Nay?
Ist mir irgendwie ein bisschen egal.
Ist es so?
Ja, ich meine, Pinheiro hat, also, ne, der ist ja auch so, der war ja so, kam ja auch relativ frisch, ne, und auch super jung und hat ja auch sehr gut gekickt, muss man dann sagen. Ich habe jetzt seine Distanzen gerade nicht mehr so parat, aber hat er ja sehr selten krasse Schnitzer drin oder so. Und
ich glaube, es war ein Spiel, ne, ja, wo er das wirklich verhauen hat, sozusagen.
Das war dieses PJ Walker-Spiel mit hier mit der Hail Mary auf DJ Moore, oder?
Genau.
Wo ging der extra Punkt nicht rein und danach ging er nicht rein. Ich glaube, ja, so
das entscheidende Field Goal in der Overtime.
Richtig. Oder so müsste das gewesen sein. Ansonsten, ich hatte bei ihm immer nur so ein bisschen Angst, weil er manchmal so ein bisschen ängstlich aussieht, wenn er so aufs Feld ging. Der war halt so von der Körpersprache jetzt nicht mehr, der strotzte nicht vor Selbstbewusstsein, also finde ich. Aber ja, also er hat solide funktioniert und warum dann ihn nicht verlängern? Und ich meine, ey, keiner ist unersetzbar oder auch während der Saison so schnell entlassen wie ein Kicker. Von daher bin ich da, glaube ich, relativ emotionslos. Und an Zane Gonzalez, muss ich sagen, hatte ich jetzt dann akut auch gar nicht mehr so die Riesenerinnerungen irgendwie. Ne?
Ja, es ist immer, ich mag's, also wir sind uns beide einig, es ist halt wichtig, einen Kicker zu haben, wo du dir einfach keine Sorgen machen musst, wenn der aufs Feld kommt. So, das hatten wir auch lange genug. Es ist einfach schön, wenn du so einen hast, der das automatisch versenkt und dann vielleicht mal ein Spiel nicht gewinnt, sag ich mal so.
Ja.
Für mich ist es ganz, also Ich habe auf die Entscheidung gewartet, was auch immer da passieren mag. Ich glaube, es wäre gar nicht in eine andere Richtung gegangen, sondern wir hätten, also ich war mir ziemlich sicher, dass wir mit Pinheiro dann verlängern und den halten. Gonzalez, ich kann es leider nicht vergessen, dass er sich in zwei aufeinanderfolgenden Saisons während des Warmmachens verletzt hat. Also das erinnert mich halt immer daran, wie ich damals als Jugendlicher irgendwie dann Fußballspielen, also bei irgendwelchen Punktspielen dann war und nicht die Geduld hatte oder beziehungsweise noch nicht die Cleverness und dann vorm Warmlaufen aufs Feld gerannt, die ersten Bälle aufs Tor geballert und ich glaube, ich habe das auch geschafft, 2 oder 3 Spiele irgendwie so plötzlich. Bist nicht warm gelaufen, läufst nur dann aufs Feld irgendwie und bevor du dich richtig warm machst, schießt du aufs Tor und merkst ein Ziehen im Oberschenkel so. Also das ist mit Sicherheit bei ihm nicht passiert. Das war mit Sicherheit nicht so unprofessionell, aber nichtsdestotrotz hat er sich 2-mal beim Warmmachen verletzt und zwar so schwer verletzt, dass er da längere Zeit ausfällt. Tut mir leid, aber das möchte ich dann bei uns auch nicht, also das möchte ich bei den Panthers dann auch nicht sehen. Da gehe ich dann lieber mit Eddie Pinheiro und freue mich auf nächste Saison, dass ich da mir keine Sorgen machen muss. Und du hast es gesagt, wenn er dann nicht funktionieren sollte, dann wird er halt entlassen.
Ja, das ist ja einfach so.
Genau. Aber ich vollstes Vertrauen und freue mich auch für ihn tatsächlich.
Dann kam eine recht spektakuläre Nachricht und die Panthers sind nach dem Weggang von DJ Moore um einen DJ reicher. Das auf jeden Fall ganz gut. Das konnte ich mir nicht verkneifen. Ist jetzt auch schon ein bisschen her, die Verpflichtung. Es wurde auch ja so gerüchtehalber immer so ein bisschen besprochen oder angekündigt, dass obwohl Adam Thielen zu den Panthers kam, man immer noch auf der Suche oder am Gucken ist, ob man DJ Chark nicht trotzdem irgendwie verpflichten kann. Und das ist jetzt auch passiert. Mhm.
Das ist ein ehemaliger Second-Round-Pick der Jaguars aus 2018, war letztes Jahr bei den Lions, hat viel Verletzungspech erleben müssen, hat, glaube ich, noch keine einzige Saison irgendwie durchgespielt. Letztes Jahr hat er insgesamt 11 Spiele gemacht nur, da dann 30 Catches, 500 Yards und 3 Touchdowns. Hat auch jetzt wieder in der Offseason eine korrigierende Fuß-OP nach einem Knöchelbruch 2021. Also
klingt auch richtig schön.
Ja, korrigierend ist nicht so schön. Das ist, bei irgendeinem Spieler hatten wir, Shaq Thompson ist doch, hat er nicht irgendwie das Knie korrigieren lassen?
Ja, da war irgendwie so, da haben sie so a little bit of cleaning oder so.
Ja.
Wurde da dann immer geschrieben. Das war dann so, okay. Mh.
Und das hört sich hier auch so ein bisschen an irgendwie, als wenn das da so ist. Das ist halt genau das, was so ein bisschen, ja, was ihn fraglich macht. Deswegen ist er wohl relativ günstig, ne? Ein Jahr haben wir ihn verpflichtet, 5 Millionen zahlen wir ihm. Das ist okay. Weil wenn er dir das auf den Platz bringt, was er kann, Frank Reich sieht ihn so als Downfield-Stretcher und das ist ja genau das, was wir brauchen, jemanden, der tief läuft. Chark ist sehr competitive, hat einen Karriereschnitt von 14,4 Yards per Catch. Das ist sehr gut und sehr hoch, aber wie gesagt, sehr häufig verletzt. Insofern muss man da mal abwarten, ob das funktioniert. Ich hoffe, dass er zu den Training-Camps schon wieder fit genug ist, um sich da an die Mannschaft, an die neue Offense zu gewöhnen und da mitzuhelfen. Und dann könnte das gut funktionieren. Dann mache ich mir auf alle Fälle weniger Sorgen um den Receiving Corps, wenn der halt auch noch mit funktioniert, weil dann haben wir genau das, was ich vorhin gesagt habe, ne? diesen diversen Receiving Corps.
Ja, und einfach jetzt die Anzahl an unterschiedlichsten Anspielstationen, ne, für den Quarterback, wer es dann auch immer ist und ab wann man ihn sehen wird, ist natürlich auch einfach eine wichtige Sache.
Auf jeden Fall. Ich denke, da kommt vielleicht auch noch was im Draft, aber Receiver soll ja nicht so wahnsinnig tief sein und vor allem, was man so hört, sind es ja auch relativ kleine Receiver eher, die da die besseren sind. Deswegen Chark mit seinen 1,93 und 93 Kilo ist da schon jemand, der da auch nochmal so ein bisschen Wucht mit reinbringen kann. Der auf der gegenüberliegenden Seite dann vielleicht von Terrace Marshall oder so. Das kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Da freue ich mich, dass der für dieses kleine Geld geholt werden konnte. Mhm.
So, wer spricht den kommenden Namen richtig oder gleich falsch aus?
Ach, immer diese hawaiianischen Namen, ne? Das ist immer so ein bisschen schwierig vielleicht. Aber ich versuche mich sonst gerne dran.
Und bitte.
Weil die Panthers haben Linebacker Kamu Grugier-Hill. Grugier, jetzt hab ich ihn wie Pinheiro ausgesprochen.
Spricht man ihn wirklich Grugier?
Wie würdest du sagen?
Keine Ahnung. Vielleicht ist es ein Französisch. Grugier-Hill.
Ja, er hat hawaiianische Wurzeln insofern.
Okay, ja, dann Kamu. Wahrscheinlich eher nicht Französisch.
Ja, also Linebacker Kamu haben wir geholt, kommt aus Arizona, kennt halt Frank Reich, Deuce Staley und Josh McCown, die waren alle zusammen bei den Eagles. Ich glaube, da hat Kamu dann auch einen Super Bowl gewonnen. Ja, ist tendenziell wahrscheinlich für die Special Teams eingeplant, also keine riesengroße Verpflichtung, sondern einfach eine sehr nette Edition, glaube ich, die uns da dann weiterhelfen kann. Und wo ich keine große Verpflichtung zu einem Linebacker sage, den wir da holen, der wahrscheinlich für die Special Teams geplant ist. Ich glaube, das haben wir damals auch über Frankie Louvu gedacht. Insofern abwarten. Könnte ganz gut sein. Und wie gesagt, wenn Reich, Staley und McCown ihn kennen, dann hat das schon seinen Grund, dass der auch geholt wurde. So. Vertrag ist, glaube ich, noch gar nicht bekannt jetzt bei den ganzen Verpflichtungen, die wir da jetzt, die letzten beiden, die da dann gleich noch kommen, die wir da nennen.
Ja, da müssen wir dann nach dem Draft nochmal gucken, wie das dann insgesamt aussieht. Aber die Panthers waren ja dann auch in den Top 3, nicht jetzt sogar noch mit
Zweiter, glaube ich.
Zweiter sogar, ne, mit Capspace. Aber das sind ja jetzt auch wahrscheinlich wirklich keine großen Verpflichtungen mit dem großen Gehaltscheck.
Ich glaube auch. Also das war ja das, was viele sehr beeindruckend fanden. Ich auch. Die Panthers haben sich halt sehr viel im mittleren Regal bedient, um halt den Kader aufzufüllen und vernünftig zu ergänzen. Irgendwie haben dabei aber gut gewirtschaftet, sodass sie an Platz 2 vom gesamten Capspace sind. Also das ist schon, das finde ich beeindruckend, wie sie das gemanagt haben.
Gut. Dann gibt es noch zwei weitere Spiele und das eine wäre ein Safety namens Eric Rowe. Schon gar nicht mal mehr so jung, ne? Ist schon 30.
Es ist eigentlich mal ganz gut, dass wir auch mal ältere Spieler holen als den ganzen Jungen, die da jetzt so kommen. Aber ich glaube, auf Safety sind wir veteran-technisch, glaube ich, ganz gut aufgestellt damit dann, ja.
Ist aber auch wahrscheinlich eine hier Eagles-Connection, nehme ich mal stark an. Noch mit Frank Reich, oder?
Ja, 2015, ich glaube, da war er noch da, ne?
Das könnte gut sein, ja.
Ich glaube tatsächlich auch, dass die sich dann kennen dürften, ja.
Und war ursprünglich ein Cornerback.
Im College ein Cornerback und dann aber schnell umgeschult auf Safety, beziehungsweise ja, wahrscheinlich so ein bisschen so wie das kann ja wohl nicht wahr sein. Unseren ehemaligen Safety, den wir jetzt dann als Linebacker wieder mehr sehen.
Du meinst Jeremy Chin.
Genau, richtig. Wow, das ist, man merkt, wenn ich müde werde oder bin oder so, dann funktioniert das Namensgedächtnis leider nicht mehr. Also auch so jemand, der so Allround-mäßig alles spielen kann. Aber wie gesagt, der ist schon 30 seit 2015 in der Liga. Also ist der da tatsächlich eher Safety gewesen, hat da fast ausschließlich gespielt. Könnte aber wahrscheinlich zur Not dann nochmal Cornerback spielen, wenn es dann mal angebracht wäre. Oder so. Ja.
Das haben wir ja auch gelernt. Das kann man nicht genug im Kader haben.
Ja, definitiv.
Und dann noch eine interessantere Verpflichtung, allein so wegen der, ja, wegen seiner Geschichte, ist der Defensive Lineman John Pennesini. Was ist denn dem schon alles passiert?
Also das finde ich mega spektakulär, wenn man da so mal so ein bisschen tiefer reingräbt oder so. Ist halt auch ein junger Defensive Liner, 25, ist 2020 als Sechstrunden-Pick zu den Lions gekommen. Hat gleich in seinem Rookie-Jahr einen Sack seinen einzigen Sack, den er in der NFL auflegen konnte, war natürlich gegen uns, gegen PJ Walker. Klar, warum
natürlich
nicht? Und ja, hat insgesamt nur 2 Jahre dann gespielt bei den Lions, bevor er dann im Sommer 2022, also letzten Sommer, seine Karriere beendet hat, nachdem er ziemlich große Probleme in der Schulter hatte. Da waren wohl Verkalkungen drin, sodass er die gar nicht richtig bewegen konnte, beziehungsweise nur unter Schmerzen. Hat trotzdem im letzten Jahr noch 12, oder im vorletzten Jahr dann noch 12 Spiele gemacht, also trotz der Schmerzen und den Problemen, die er da hatte. Ja, und der kommt jetzt aus dem Ruhestand zurück zu uns, was ich bemerkenswert finde. Dürfte wahrscheinlich Jim Caldwell kennen. Vielleicht ist da dann die Connection letztendlich da.
Aber man hat da auch jetzt, was seinen Gesundheitszustand jetzt angeht, ich habe da noch nichts zu gelesen oder so, ne?
Nee. Sein Berater hat ja im Grunde genommen ihn ins Spiel gebracht, beziehungsweise gesagt, dass er zu den Panthers kommt. Der war der Erste, der das so verkündet hat. Jetzt ist es, glaube ich, aber auch offiziell, dass die Panthers ihn halt holen. Wahnsinnig spannend. Also er wird ja nicht zurückkommen aus einem Ruhestand, wenn er nicht fit wäre. Zumindest wenn die Schulter nicht funktionieren würde. Wie so sein allgemeiner Fitnesszustand aussieht, das weiß man natürlich nicht. Hat jetzt 1 Jahr nicht gespielt, das ist jetzt auch noch nicht die Welt. Da kann er sich vielleicht mit 25 auch schnell wieder hintrainieren. Und ist halt dann, würde ich mal behaupten, ja, in der Rotation beziehungsweise als Ersatz als Nose Tackle gedacht, weil Penisini hat ordentlich Fleisch auf den Rippen. Das ist
335 Pfund, ne? Ja.
Ich ganz auch, schöner Hockmolli, wie hab, du jetzt sagen
würdest. Richtig. Ich habe auch ein paar Bilder gesehen von ihm. Also sein Teamfoto ist ja sehr, sehr sympathisch. Da lacht er sehr, sehr freundlich drauf. Aber ich habe auch Bilder von ihm gesehen, wo du denkst, okay, mit diesem Gesichtsausdruck und der schwarzen Schminke im Gesicht, der will dich töten.
Ja, so, das, ne? Also...
Ja, also was wird er haben? So roundabout, keine Ahnung, 155, 160 Kilo, irgend sowas, ne? Ist 1,88 groß, also schon, ja, ist ein Ding.
Ordentlich Masse.
Ja, ich bin da nur, also das hat mich dann so ein bisschen verwundert, weil man über die Verletzungen nicht so super detailliert sich oder was finden konnte und dann denke ich dann gerade, boah, bei einem, also Schulter ist bei jedem Sportler und bei jedem NFL-Spieler sowieso, aber halt dann auch gerade noch bei einem Tackle, ich kann mir schwer vorstellen, dass der, also der ist ja auch nichts mit, ich kann nur 70% oder ich nur eingeschränkt an der Schulter, deswegen, also verlassen wir uns mal drauf, dass er gesund ist.
In dem einen Jahr seinen Arm gar nicht richtig einsetzen konnte tatsächlich, also wo er diese 12 Spiele gemacht hat, was bemerkenswert, ich meine, gut, klar, er ist ja niemand, der aufhalten muss, dass jemand zum Quarterback kommt, sondern er ist dann ja selber derjenige, der nicht durchkommt und im Grunde genommen nicht viel bringt, wenn du es so willst. Ich glaube aber, dass du eine Verkalkung in der Schulter auf jeden Fall schneller gelöst bekommst als ja, einen Bruch oder so, ne? Also ich, keine Ahnung.
Ja, wenn sich das so reparieren lässt.
Genau.
Ne? Weil, also I'm not a doctor.
Ja, da müssen wir dann David Tepper fragen. David Tepper fragen. Ich denke mal, da werden wir noch, also so, wenn die langweiligere Phase nach dem Draft, dann werden wir da noch mal ein bisschen mehr hören, was mit dem eigentlich so los ist, wenn der sich vielleicht dann doch irgendwie gut präsentiert oder so. Ich bin da auf alle Fälle sehr gespannt. Ich finde es ziemlich gut. So rein gewichtsmäßig und rein, was man so liest. Natürlich muss er fit sein, gar keine Frage, aber super interessant, dass wir wirklich jemanden, der mir vorher einfach gar nichts gesagt hat, aus einem Ruhestand wieder zurückholen und ja, einfach mal eben verpflichten. Also Scott Fitterer besorgt halt Spieler, der ist wirklich in jedem Deal, selbst in Deals, die keiner kennt.
Ja.
Das ist bemerkenswert, richtig stark.
Dann wollen wir jetzt noch kurz mal einen Gesamtblick auf den Kaderstand jetzt werfen, um dann vielleicht auch schon mal festzustellen, wo könnte denn außerhalb der Quarterback-Position noch was passieren. Wollen wir wie immer mit der Offensive Line anfangen?
Och, gerne.
Also, dann darfst du doch da loslegen.
Okay, also die kennen wir ja im Grunde genommen schon, da gibt es ja eigentlich keine Veränderung, wenn alles so steht, wie es jetzt gerade ist, ne? Da haben wir Bradley Bozeman, The White Rhino als Center, ziemlich gut, ziemlich stark, freuen wir uns ja sehr, dass der einfach da blieb. Als Guard sind da jetzt wahrscheinlich eingeplant weiterhin Brady Christensen und Austin Corbett.
Corbett noch ein bisschen ja ein Fragezeichen, ne? Ob der, wird der fit sein zum Saisonstart?
Ja, man hört ja jetzt, man hat ja heute schon wieder gehört, dass der Fortschritte macht oder so. Bei sowas bin ich dann ja immer eher skeptisch, wenn man viel von sehr schwer verletzten Spielern hört, so dann, na, das ist meistens, finde ich, immer gar kein gutes Zeichen, weil wenn man sich da bemüßigt fühlt, viel darüber zu erzählen irgendwie, dann ist das meistens keine gute Nachricht. Aber gut, ich lass mich davon jetzt nicht beirren. Das wäre schon cool, wenn die beiden wieder zurück sind. Wie ich hörte, laden die Panthers auch einen Guard, der jetzt in den Draft geht, irgendwie zum Pre-Draft-Meeting ein. Mhm. Insofern sie werden auch da wahrscheinlich die Augen offen gehalten in alle Richtungen. Was nur vernünftig ist, weil Interior O-Line, ich glaube, da sind wir relativ dünn besetzt. Ansonsten, da haben wir jetzt nicht so wahnsinnig viel. Ich glaube, Deontay Brown ist noch einer, der da im Hintergrund steht, den ich noch ganz gerne mochte. Haben wir den nicht letztes Jahr gedraftet? Bin da gerade ein bisschen unsicher.
Kate Mays kam auf jeden Fall letztes Jahr, oder?
Ja, genau. Unser Fullback, meinst du? Ja, deswegen, also da kann man mit Sicherheit noch was machen. Tackles sind auch natürlich klar Icky und Taylor Moten. Also da sind wir einfach, wenn die O-Line so stehen würde und auch wieder das gesamte Jahr durchhält, so wie das letzte, vielleicht ohne die Verletzung im letzten Spieltag, dann wäre das schon ziemlich cool, weil dann muss man sich über die O-Line auf alle Fälle keine Sorgen machen.
Dann werden noch praktisch in der Rotation beziehungsweise im Backup momentan, Kate Mays, Sam Tecklenburg als Center in der Regel, ne, dann noch Deontay Brown, Justin McCray und Larnan Coleman, bei denen ich jetzt auch tatsächlich nicht präsent habe, wo die primär spielen, auf welchen Positionen. Ja, also ich finde ja tatsächlich, das habe ich aber auch schon immer gesagt, vielleicht noch irgendwie nochmal einen vielversprechenden Guard wäre wahrscheinlich eine ganz gute Maßnahme.
Auf jeden Fall. Entweder in der, wahrscheinlich, also entweder im Draft oder nachher, wenn es zu den Roster-Cuts kommt, wird es da wahrscheinlich nochmal irgendwas geben. Mhm. Das denke ich schon, dass da dann die O-Line nochmal in der Breite so ein bisschen aufgestellt werden wird, ja.
Dann steht wie immer hinter der Offensive Line ein Quarterback. Da haben wir momentan im Team Andy Dalton, Matt Corral und Jacob Eason. Und dann wird einer dazukommen. Und dann ist so ein bisschen die Frage, mit 4 Quarterbacks wird man nicht in die Saison gehen.
Sehr wahrscheinlich nicht.
Ich kann mir gerade auch schwer vorstellen, ob sie 3 mitnehmen. Das weiß ich nicht so genau. Siehst du für Coral noch irgendwie einen Markt? Behalten wir den? Kriegt man für den noch irgendwie was? Ich meine, für den ist es halt einfach, das haben wir letztes Jahr schon gesagt, ne, einfach richtig scheiße.
Ja. Ja, richtig, das ist sehr, sehr übel. Ich könnte mir also Jacob Eason vielleicht irgendwie Practice Squad oder so. Matt Coral ist halt der, an dem ich sehr knacke, so, weil das wäre halt, ach man. Es ist so, wir haben es ihm so gegönnt, irgendwie, dass der auch nochmal zeigen kann, was er so kann. Ich weiß nicht, ob es für ihn den Markt gibt, wo soll er hin? Also, welche Mannschaft kommt da um die Ecke und sagt, ja, den mochten wir letztes Jahr im Draft schon sehr gerne. Da fehlt mir ehrlich gesagt die Vorstellung, auch wenn die Panthers gesagt haben, sie sind offen, ihn zu traden, aber ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Ich vergesse Andy Dalton immer, dass wir den haben. Das ist ein bisschen verrückt, weil letztendlich bin ich darüber sehr, sehr glücklich, weil egal, wen wir als Quarterback holen oder so, du hast da ja wirklich, also meine Güte, der neue Quarterback, den wir holen, was der für einen Supporting Cast um sich rum hat, ne? Frank Reich als ehemaliger Quarterback, Josh McCown als ehemaliger Quarterback, Andy Dalton, der mit Sicherheit auch jemand ist, der gerne beibringt, also ich glaube, der hat da gar keine, der weiß ja, was da passieren kann und wird bei den Carolina Panthers und hat trotzdem unterschrieben, irgendwie, der ist halt da, wenn er gebraucht wird, und wenn er nicht gebraucht wird als Spieler, dann wird er wahrscheinlich den neuen Quarterback anleiten. Also das ist schon eine ziemlich gute Verpflichtung meiner Meinung nach gewesen.
Dalton hat, glaube ich, nur einen Einjahresvertrag, oder?
Ich meine zwei, ehrlich gesagt.
Okay, weil das wäre dann so langfristig so für die Backup-Lösung natürlich noch interessant, wobei dann natürlich auch die Frage ist, ob du Coral als Backup überhaupt einsetzen kannst, wenn der nie wirklich gespielt hat, ne?
Ja, genau. Deswegen, also das kann ich mir jetzt noch nicht so richtig vorstellen. Mhm. Ich hoffe, ja, ich würde es mir irgendwie wünschen, dass sie vielleicht mit drei Quarterbacks ins Camp gehen oder so, in der Hoffnung, dass Coral bis dahin wieder fit ist, um zu gucken, was da passiert. Aber du wirst natürlich einen Andy Dalton nicht rausschmeißen und du wirst natürlich deinen First-Round-Pick nicht rausschmeißen. Das wird beides nicht passieren. So, insofern bestünde nur eine geringe Chance, dass wir mit drei Quarterbacks dann gehen, irgendwie, weil man sagt, okay, wir wollen Matt Coral, den lassen wir nicht gehen, wir müssen mal gucken, irgendwie, den bauen wir jetzt mit dem neuen Quarterback auf und haben Andy Dalton da, und im nächsten Jahr gucken wir dann, wie es dann weitergeht mit dem möglichen First Round oder mit dem First Round Pick und vielleicht Matt Coral dann im nächsten Jahr oder so. Also das wird nochmal spannend, beziehungsweise, ja, weiß ich, also wir holen jetzt den First Round Pick. Matt Coral fällt leider irgendwie blöd hinten runter, ohne sich wirklich zeigen zu können. Das ist gerade ein bisschen ärgerlich tatsächlich für ihn, ja. Mhm.
Kommen wir weiterhin ins offensive Backfield und schauen uns kurz die Running Backs an. Also ich denke, ne, Miles Sanders erstmal so der Starter, je nach nach Formation oder nach Entscheidung, wie die Offense funktioniert. Dahinter Chuba Hubbard, denke ich, ja, klar. Raheem Blackshear und Spencer Brown. Ja, hatten wir schon drüber gesprochen. Schade natürlich wegen dieser Foreman-Verpflichtung. Und jetzt kann man aber, glaube ich, also ich bin gespannt, was ein Miles Sanders so mitbringt. Wir waren da jetzt auch nicht so die Mega-Fans von dem Deal. Also hauptsächlich auch so wegen der Kohle, weil man wahrscheinlich an den Foreman wirklich etwas günstiger, oder was kriegt jetzt bei den Bears?
5 Millionen, glaube ich, oder so.
Ja, also nicht so wirklich viel. Aber ja, bin ich gespannt. Ich glaube schon, dass der auch ein bisschen was zeigen kann. Denke ich, ist okay. Also ich sehe keinen, also vielleicht irgendwie in der tiefen Runde noch so, aber ich würde jetzt auf dem Running Back jetzt nicht unbedingt so den Need sehen.
Nee, glaube ich tatsächlich auch über, also glaube ich nicht. Ich glaube bei Foreman, by the way, dass die Panthers ihm mit Sicherheit was angeboten haben. Er aber gesagt hat, ich gehe zu den Bears, weil da bin ich Nummer 1 oder habe auf alle Fälle mehr Spielzeit als, da wird mir halt kein Miles Sanders vorgesetzt oder so. Das ist dann halt Pech, aber so grundsätzlich, Miles Sanders wird die klare Nummer 1 sein, wahrscheinlich irgendwie, und dann wird es dahinter ein Battle zwischen Hubbard und Blackshear geben. Spencer Brown dann tendenziell Special Teams Player wahrscheinlich. So in die Richtung wird das, glaube ich, dann funktionieren. Ich hoffe, dass Blackshear sich da durchsetzt, den mochte ich eigentlich ganz gerne, als er denn gespielt hat. Aber das ist dann letztendlich auch egal. Ich hoffe halt auf so einen One-Two-Punch irgendwie, dass nicht nur, also ich glaube, keiner wird den Fehler machen, dann Sanders so viel einzusetzen wie CMC. Ich glaube, das wird nicht passieren. Sondern da, wir können schon ganz zufrieden, also die Running Backs, das ist schon okay. Das passt schon. Mhm. Ich glaube nicht, dass wir da irgendwie einen Need haben, dass wir da mit unseren Picks irgendwie dann nochmal Running Back angehen oder so.
Dann kommt der Tight End Room, und ich denke, da wird's ein, zwei geben, die den Cut nicht überstehen, denn dafür sind das gerade ziemlich viele. Hayden Hurst, denke ich, wurde auch als Starter geholt, um Starter zu sein und Anspielstation. Dann noch Ian Thomas, Tommy Tremble und Steven Sullivan. Wie viele Tight Ends hast du normalerweise im Roster?
Drei vielleicht,
ne? Hätte ich jetzt auch gesagt.
Welche Packages du spielst, sind zwei auf dem Feld, einer vielleicht nicht. Wenn ich ein Ranking machen müsste, wäre es wahrscheinlich Hayden Hurst, Tommy Tremble aktuell und dann Ian Thomas, so in die Richtung.
Ja, denke ich auch.
Das könnte ich mir schon vorstellen, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass da dann auch noch was getan wird. Also im Draft dann vielleicht da die Klasse soll ja sehr tief sein. Insofern kann man da vielleicht später auch noch zugreifen. Mhm.
Ein Fullback haben wir noch, Giovanni Ricci. Ja, ich glaube, das ist dann tatsächlich die Entscheidung, ob sie einen haben wollen oder nicht.
Ich denke, da bleibst du, also Tommy Tremble hat das ja bei Notre Dame auch gespielt, könnte ja auch sein, dass der dann dahin wechselt oder so, ne? Also dass der ab und zu mal die Fullback-Rolle übernimmt. Kate Mays haben wir als Fullback auch schon gesehen, also ich weiß jetzt nicht, ob Richie da der große Need wäre. Mhm. Je nachdem, also das ist so, Sullivan und Richie sind so, ja, weiß ich nicht. Muss man halt gucken, wie man die einbinden kann, wie man die gebrauchen kann oder so. Vielleicht kommt ja auch noch jemand um die Ecke und will für Ian Thomas traden. Ich glaube, da ist man dann auch sehr offen für.
Wäre jetzt auf jeden Fall günstiger zu haben, glaube ich, wegen dem Vertrag. Aber ja, kann natürlich sein. Es ist, vielleicht hängt es auch so ein bisschen davon ab, ne, was es denn letztlich nachher für eine Offense und um den Quarterback ist. Ne? Ich meine, das darf man ja dann auch nicht vergessen. Sollte unser bevorzugter Fall eintreffen, sieht das Laufspiel natürlich wahrscheinlich auch einfach anders aus.
Brauchen wir gar keine Running Backs mehr.
Oder ist das dann vielleicht eher nochmal ein Case für einen Fullback, weiß ich nicht. Den du dann da ja, eben noch hast.
Ja, da dann irgendwie, also Anthony Richardson ist ja eher so eine eigene Dampframme.
Der braucht keinen Screen.
Der macht die alle kaputt, sonst hüpft er über die drüber. Ja, nee, keine Ahnung, also das kann ich nicht so richtig bewerten oder Fullback irgendwie. Ich bin mir ziemlich sicher, dass also Hayden Hurst wird bleiben und Tommy Tremble wird bleiben. Das sind so die beiden Predictions, die ich auf Tight End machen würde. Alles andere dahinter, da kann, glaube ich, eine Menge passieren. Ja.
So, Wide Receiver noch, das sah ja auch eher wild aus noch vor der Free Agency. Wenn man es jetzt mal so im Starting-Lineup, ne, DJ Chark, wahrscheinlich Ex-Receiver, dann gegenüber dann noch Terrace Marshall und dann Adam Thielen im Slot. Je nachdem kann, glaube ich, schon mal so für, ich finde, das sieht ganz gut aus. Das ist jetzt nicht so super, super Elite, aber sagt ja auch keiner, dass es gleich in den Super Bowl gehen soll in dieser Saison.
Finde ich aber immer spannend, ne? Weil das ist, also unser Receiving Core wird ja ziemlich zerrissen. Und ich muss immer sagen, ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht. Also natürlich ist das nicht Elite-Level, aber es ist auch nicht verkehrt. Also weiß ich nicht, wenn ich mir den 2015er Receiving Core, und ja, du hast gerade gesagt, es muss ja nicht in den Super Bowl gehen, wenn ich mir den angucke, der war nicht besser, fast behaupten.
Nee, das war ja praktisch da wurden die Panthers ja richtig gebasht vor der Saison für dieses Receiving Core, ne?
Und das passiert dieses Jahr wieder. Und ich mag die Zusammensetzung halt auch irgendwie. Terrace Marshall muss langsam zeigen, dass er es kann, aber gut, er hatte jetzt auch nicht die wirklich guten Quarterbacks und er hat es vielleicht auch ein bisschen verkackt in den ersten Jahren oder brauchte länger, um sich an das Tempo zu gewöhnen. Ist ja auch, glaube ich, verletzt doch aus dem Draft gekommen, beziehungsweise mit Fragezeichen, sonst war der ja auch schon so ein First-Round-Prospect irgendwie. Mit DJ Chark, der ja auch was zeigen muss nach den ganzen Verletzungen. Junge Receiver im Grunde genommen alles. Und dann holst du dir dann noch einen Veteran mit Adam Thielen, der da mit Sicherheit für den Lockerroom einfach auch super wichtig sein wird. Wie man hört, sind seine Kinder ja jetzt schon sehr beliebt auf dem Gelände. Also insofern, ich glaube, die Zusammensetzung ist ziemlich gut von den Receivern. Und deswegen lass da noch einen irgendwie im Draft kommen, der sich da vielleicht noch mit einreiht oder so, der nochmal vielleicht so das gewisse Extra mitbringt, obwohl, wie gesagt, also Laviska Shenault sitzt hier in unserem Szenario gerade noch auf der Bank und den finde ich ja auch mega interessant, weil du den, den musst du einfach nur richtig einsetzen und ich kann dir nicht sagen, was richtig bedeutet, aber ich glaube, du kannst mit dem eine ganze Menge machen und wir haben einen Offensive Coordinator, der, glaube ich, Bock hat auszuprobieren. Also insofern würde ich Shenault jetzt auch noch nicht abschreiben.
Nee, also ich glaube auch, dass es liegt ja nicht im Bereich des Unmöglichen, dass jetzt ja auch Spieler, wo man so sagt, Terrace Marshall, klar, hat Ansätze gezeigt, was er sein kann. Und ich glaube auch trotzdem, ne, dass wir da einfach noch super viel gar nicht wissen, weil auch das haben wir gelernt, Coaching macht einen wahnsinnigen Unterschied mit einzelnen Spielern und mit so einem Team. Und auch wenn da die gleichen Namen jetzt vielleicht auf dem Roster stehen, es wird ein komplett anderes Team sein und es wird eine andere Mentalität sein. Und das muss man dann erstmal ein paar Wochen mal beobachten, was da so passiert ist.
Ja, und das wird mega spannend. Wir haben einen offensive-minded Head Coach, einen sehr starken Offensive Coaching Staff. Also da hast du vollkommen recht, da wird sich einiges verändern irgendwie. Solange die O-Line solide bleibt und da ist ja alles beim Alten, James Campen ist wieder zurück und so, also das ist einfach super, weil solide und alles andere wird, glaube ich, oder so hoffe ich, kreativ aufgebaut und könnte dann richtig lustig werden. Also das könnte auch vom Start weg richtig lustig werden.
Ja.
So, auf alle Fälle spannender als die letzten Jahre.
Wahnsinn. Gut, Spannung hatten wir ja schon.
Ja, aber das ist nicht so schöne Spannung gewesen.
Genau, dann sind wir mit der Offense, glaube ich, durch.
Ja, der Vollständigkeit halber noch vielleicht die anderen, also LaVisca Chenault haben wir jetzt noch,
ja, genau,
Scheiß Smith, dürfen Scheiß wir nicht Smith vergessen. Noch, ja. Genau, und dann ja, die anderen Receiver, ehrlich gesagt sagen die mir nicht unbedingt was, Preston Williams, Derek Wright und CJ Saunders. Die habe ich nicht auf dem Schirm. Das sind für mich wahrscheinlich dann nur Ergänzungsspieler, die da noch sind. Also ich glaube auch nicht, dass die groß weiter genannt werden. Es sei denn, jemand überrascht mich davon, dann gerne.
Wir brauchen doch noch endlich den Kick-Returner.
Ja, stimmt.
Wobei, da, das kann, da sehe ich vielleicht sogar auch ein bisschen so Blackshear oder so in der Rolle. Aber die, da wurde uns ja auch immer sehr viel versprochen in den letzten Jahren mit, das ist jetzt der Kick-Returner, der, der macht ja die Back-to-Back-Return-Touchdowns.
Ja. Ja, das stimmt. Aber ey, wir haben auch da weiter unseren super Coach, insofern mache ich mir da auch wenig Sorgen, das wird schon alles funktionieren.
So, Defense ist jetzt natürlich so ein bisschen viele Fragezeichen, weil ja, wir wissen, die Base wird geändert in eine 3-4. Das ist aber jetzt halt vom Personal super schwer zu bewerten und gerade, ne, weil wir die Neuzugänge natürlich nicht ansatzweise irgendwie im Kopf haben, habe ich jetzt auch zu wenig irgendwie geguckt, was jetzt ein Shai Tuttle noch praktisch mitbringen kann. Deswegen, du hast jetzt auch so ein bisschen mit Mutmaßungen notiert. Und da würde ich einfach sagen, gucken wir uns das einfach mal an, was zum Beispiel in der vorderen Line, also die drei Defensive Tackles sein könnten. Und wahrscheinlich gerade eben Shai Tuttle, wahrscheinlich der Starting Nose Tackle. Ich glaube, der wurde als wir ihn geholt haben, ich glaube nicht so ungefähr als Startermaterial beschrieben, so wie ich es gelesen habe. Könnte er aber natürlich sein. Und ansonsten fehlt ja auch einfach der Spieler. Und ich glaube jetzt nicht, dass es im Draft irgendwie einen Starting Nose Tackle gibt oder so an den Positionen.
Nee, denke ich auch nicht. Ich war ja am letzten Donnerstag so ein bisschen in so einem Division Talk
mit
Saints, Falcons und Buccaneers und tatsächlich ist Shai Tuttle da ziemlich gut weggekommen. Mhm. Also sowohl der liebe Saints-Fan, dass ich das mal sagen werde, war sehr traurig, dass der nicht mehr da ist, als auch der Buccaneers-Fan, der sich da sehr gut auskennt, haben relativ klar gesagt, dass das halt ein, ja, also dass die Saints da schon was verloren haben. Insofern ist das, habe ich da jetzt ein gutes Gefühl, wenn du sagst, und so habe ich es ja auch notiert, irgendwie, dass er wahrscheinlich der Starting Nose Tackle wird. Mal schauen, es wird sich natürlich, das ist alles, was ich noch im Trainingscamp findet. Ich glaube, das ist für uns beide nicht so präsent wie die Offense. Ich glaube, von der Offense hat jetzt jeder ein ziemlich gutes Gefühl, so wie das nachher aussehen wird. Aber die Defense wird sich ja schon stark verändern und da muss man erstmal schauen, wie sich das Ganze nachher zusammensetzt. Aber genau, ich habe ihn jetzt hier erstmal als Starting Nose Tackle aufgeschrieben und ich könnte mir vorstellen, dass das gut funktioniert.
Und dann die beiden Ends dann Derrick Brown, ich denke, das ist klar, das ist Gesetz. Und Deshaun Williams ist ja auch ein Spieler, wo man nicht so, ja, können wir jetzt noch nicht arg viel dazu sagen. Und dann jetzt eben jener John Pennessini, der neu dazu kam. Bravian Roy ist natürlich noch ein Begriff, aber ich schätze auch, der ist Rotation.
Ja, da wird es schwer für den, ne? Wenn Pennessini nachher tatsächlich einschlägt oder so. Bravian Roy habe ich ja dann auch eher als Nose-Tackle gesehen oder so.
Ja, von der Masse her, klar, ja.
Ob der als Nummer 3 Nose-Tackle, brauchen wir 3 Nose-Tackles? Vielleicht wäre das so einer, der nachher dann dem Cut zum Opfer fällt oder so. Das könnte leider dann sein. Aber das wird das Training Camp dann letztendlich zeigen, ja.
Und dann sind da einfach noch Namen, die einfach mal dastehen. McQuan McCall und Riquan Williams. Ja, ich meine, das ist halt einfach, das sind dann Defensive Tackles, die, das sagt einem wahrscheinlich auch eher dann was, wenn man da so ein bisschen eine Leidenschaft für die Position hat, die fehlt uns da ja vielleicht auch ein bisschen. ja, da würden wir dann, glaube ich, dann am Anfang der Saison noch mal ein bisschen drauf gucken, beziehungsweise nach dem Roster-Cut und dann, dass man sieht, wie erstens, na, wie ist die Verteilung von dem Scheme und von der Formation, wie oft wird da irgendwie was gespielt und wer sind dann eben die entsprechenden Starter in der Front.
Das Bild wird ja viel klarer noch werden, ja.
Genau. Einfacher, denke ich, ist es dann wirklich so ein bisschen bei den Defensive Ends, die ja halt jetzt eher dann, ne, also als Outside Linebacker dann irgendwie hinten stehen. Brian Burns, denke ich, ist da klar. Ich schätze auch, und das hast du genauso notiert, dass es gegenüber Frankie Louvu sein wird. Und dann jeweils Interior dann Shaq Thompson. Und dann ist es interessant, der vierte ist.
Ich habe Jeremy Chin.
Ah ja, glaubst du echt? Okay.
Ja. Wo setzt du ihn sonst hin?
Ja, klar. Ja, ja, das stimmt natürlich schon. Und dann ist es bei den, also gerade bei den anderen Defensive Ends, so, also Marquise Haynes, den könnte ich mir vielleicht sogar noch in der Front vorstellen, mal noch, aber jetzt einen Yitor Gross-Matos ja überhaupt nicht. Und
der passt da irgendwie nicht rein. Das ist so, den kann ich da gar nicht verbauen. Während ich zum Beispiel Umari Bano, ne, den besten Freund von Tobi, vom German Riot, weil der den announcen durfte, den kann ich mir sogar noch auf der Gegenseite zu Brian Burns vorstellen, weil das halt auch so ein wahnsinnig schneller, agiler ja, Defensive End ist, dass der dann da als Outside Linebacker vielleicht noch in der Rotation nachher mit drin steht oder so. Das könnte ich mir gut vorstellen.
Und ansonsten sind da auch wieder andere Namen momentan im Roster. Kobe Jones, Aaron Mosby, Brandon Smith, Chandler Wooten und der vorhin genannte Kamu Grugier Hill.
Ja, ich glaube, das war gut ausgesprochen.
Ja, also da werden mit Sicherheit auch einige rausfallen, aber ich das finde ich aber einfach absolut schwer, mir da irgendwie eine Vorstellung zu machen, wie es da aussehen kann und aussehen soll.
Ja, wie gesagt, also ich bin mir eigentlich, also ich
kann außen,
mir
ja,
gerade wirklich
innen.
Ja, nee, innen tatsächlich auch, ne? Also Shaq Thompson,
ja, das
wenn
ist
ich
klar.
mir vorstelle, Shaq Thompson und Jeremy Chin als so ein Linebacker-Duo in der Mitte. Würde ich nicht Nein zu sagen, ne? Also das könnte wieder was sehr Spannendes dann letztendlich werden. Weil, also, dass Chin irgendwo vernünftig, also dass der eingesetzt wird, ist relativ klar. Und ich glaube nicht, dass du den irgendwo auf Outside-Linebacker setzt. Kann ich mir gerade noch nicht vorstellen. Lass mich da aber auch gerne überraschen.
Ich habe ihn ja heute schon Klimmzüge machen gesehen, im Eisenraum der Panther.
Na, bitte.
Der packt auf jeden Fall schon mal ein bisschen Gewicht drauf.
Also, worüber reden wir denn hier?
Cornerback. Auch interessant. Also ja, J.C. Horn und Dante, einfach, die solltest du spielen lassen, wenn die dich Geld kosten. Gut, J.C. kostet noch nicht so viel Geld, aber trotzdem. Und dann wird's schon interessant, ne?
Dann wird's eng.
Dahinter. CJ Henderson.
Ja. Wir erinnern uns an das Buccaneers-Spiel letzte Saison, also huiuiui, da ist der ganz schön verbrannt worden, als dann J.C. Horn sich das Handgelenk gebrochen hatte. Und auch das darf man nicht vergessen, J.C. Horn hatte sich das Handgelenk gebrochen. Dante Jackson hat sich die Achillessehne gerissen, glaube ich, ne?
Entweder Achillessehne oder Hamstring, eins von beiden.
Also da, die müssen auch erstmal wieder komplett fit sein nachher. Ich mache mir da keine Sorgen, aber das, die sind halt auch injury-prone. Ja, und dann CJ Henderson, Keith Taylor, Stanley Thomas Oliver und Herb Miller. Das, wir hatten die Diskussion in diesem Division Talk, von dem ich gerade sprach letzte Woche, und da hieß es, dass Defensive, also Pass Rush, der größere Need bei den Panthers wäre im Gegensatz zu Cornerbacks. Das sehe ich genau andersrum, tatsächlich, ehrlich gesagt.
Also sag mal so, es sind beides Needs, aber
Aber ich brauche in dieser Liga wahrscheinlich Cornerbacks.
Ja.
Und wenn ich mir angucke, ne, also hast du es vorhin noch gelesen, das ist kurz vor unserer Sendung irgendwie reingetrudelt, Jeff Okuda.
Ja.
Spielt jetzt bei den Falcons für einen Fünftrunden-Pick, glaube ich, ne?
Soweit habe ich es nicht gesehen. Dass,
okay, die haben Fünftrunden-Pick für Jeff Okuda bezahlt. Und der ist vor 2 Jahren an 3 gepickt worden.
Krass.
Also das ist mal richtig günstig geholt. Und sowas hätte ich auch gerne gesehen. Mhm. Weil ich weiß noch, dass wir bei dem auch sehr hoch waren und uns den auch hätten vorstellen können. Und jetzt ja landet er für einen Fünftrunden-Pick bei unserem Rivalen in Atlanta.
Mhm.
Das ist stark. Und das wäre sofort ein Starting-Cornerback bei uns dann auch gewesen.
Ja, also ich glaube tatsächlich, es wird sich nachher dran aufhängen, ob man CJ Henderson behält und dann halt eben nochmal einen etwas besseren, ich habe ja auch schon wieder mit einem weinenden Auge zu Stephon Gilmore geguckt, der jetzt nach Dallas gegangen ist, glaube ich.
Stimmt.
Schwierig. Aber ja, also da muss auf jeden Fall, da muss noch mindestens einer von dem Format von Dante Jackson oder J.C. Horn muss da noch ein Dritter irgendwie hin, sonst geht das unter Umständen wieder schief da hinten.
Ja, das glaube ich auch. Da muss auf alle Fälle noch was getan werden.
Warten und ich meine ja, Keith Taylor und Thomas Oliver, die hat man ja schon auch gesehen, die hatten da auch ihre Momente, aber es sind halt trotzdem noch nicht die Starter, die dir dann die Receiver aus gefällt mir gerade kein toller einen aus der Division irgendwie von. Ich weiß jetzt nicht, ob man Michael Thomas, ob man den noch so ernst nehmen muss. Aber,
nein, da müsste man eher wahrscheinlich bei den Buccaneers gucken, aber die haben halt auch niemanden. Obwohl, wen haben die jetzt als Quarterback eigentlich?
Die Buccaneers?
Ja.
Du fragst mich
da. Das ist immer das Spannende in der Free Agency, weil da so viel hin und her geschoben wird. Irgendjemand hat doch Taylor Heinicke, ne? Aber das ist jetzt
nicht. Das sind die Falcons, Bugs, wenn ich mich nicht irre. Die haben Taylor Heinicke, oder?
Dann wird der, okay, starten wird er eh nicht.
Also sie haben ja noch Kyle Trask, die Buccaneers.
Ja, aber die haben irgendwas, dann haben die mit Jameis Winston verlängert, oder?
Die Saints, verlängert, oder?
Ich wollte gerade sagen, ja. Siehst du, Baker Mayfield, meine
Stimmt, Güte. Richtig.
Da war doch, irgendwas war doch, jetzt habe ich gerade nachgeguckt, Baker Mayfield und Kyle Trask. Also insofern, okay. Baker Mayfield spielt dann da.
Könnte ja klappen, wenn es bei uns nicht geklappt hat.
Der hat auch seine Momente,
mit,
ne?
Mit dem Baker. Ja, interessant.
Ja, genau. Also, ne, das ist, genau. Und da, ich sehe da das größte Potenzial von den Receivern her auf jeden Fall.
Mhm.
Aber muss man, also diese Division ist wirklich so offen. Das wird spannend. Mhm. Aber ja, wir brauchen auf alle Fälle noch einen dritten Starting Cornerback sozusagen, ja.
Wo es jetzt, finde ich, ein bisschen besser aussieht als die letzten Jahre, ist jetzt zumindest tatsächlich so bei den Safeties. Wenn wir davon ausgehen, dass Jeremy Chinn eher vorne eingesetzt wird. Mit Xavier Woods war ich eigentlich ziemlich happy, den fand ich gut.
Ja.
Jetzt kam noch der Neue, ne, von den Bengals, Von Bell. Ist das der Strong Safety? Ich bin jetzt gerade, da bin ich noch nicht.
Doch, die Positionen sind für mich beide gleich drin. Da muss ich da muss ich definitiv noch ein bisschen Nachhilfeunterricht nehmen. Das habe ich definitiv vor. Ich kenne meine Schwächen. Es ist ja mehr die Defense. Da will ich mich noch ein wenig fortbilden, bis die neue Saison losgeht, damit ich euch da auch noch mehr Blödsinn zu erzählen kann irgendwie. Genau, aber die beiden, ich glaube, davon kannst du ausgehen, dass Woods und Von Bell auf jeden Fall starten werden. Und ja, dann hast du ja jetzt, wie gesagt, noch Eric Rowe verpflichtet, noch einen Veteran. Miles Dorn sagt mir tatsächlich nichts.
Nee, mir nicht.
Sam Franklin, der ist mir wohl bekannt, wird dann halt in der Rotation dann tendenziell eher spielen. Oder eingesetzt werden, wenn einer von den anderen dreien müde ist. Insofern, ich glaube, da hast du vollkommen recht, Safety mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen.
Ja, und ich meine, dann letztendlich dann hängt es wieder auch ein bisschen von der Defense ab, wie sie gespielt wird mit, ne, macht's mit, weil wenn dann mehr mit Nickel oder Nickel-Corner dann mehr gespielt wird, ne, dann wird es da dann personell ja tatsächlich auch schon wieder interessant, wer das sein könnte und wer da dazukommt. Deswegen, ja, also Cornerback ist, glaube ich, schon tatsächlich immer noch ein Problem.
Ja, das hundertprozentig. Das ist der größte Need, den ich in der Defense oder insgesamt im Kader sehe, ja.
Und also, das, denke ich, habe ich gerade auch nochmal drüber nachgedacht, mit dem, was du vorhin gesagt hast, im Vergleich zum Pass Rush, der klar im letzten Jahr da natürlich nicht so der Brüller war, ne, weil einfach da das Gegenstück zu Brian Burns gefehlt hat, aber jetzt vielleicht gerade wirklich mit den Outside-Linebackern, dass da Frankie Louvu und Brian Burns, das könnte schon ziemlich cool sein.
Mhm. Das könnte gefährlich werden. Und wenn du dann in der Mitte noch irgendwie Jeremy Chin hast, irgendwie, der dann vielleicht auch mal mitblitzt oder so, also das könnte insgesamt dann schon ein gefährlicherer Pass-Rush sein. Die Umstellung könnte wirklich greifen und funktionieren.
Mhm. Ja. So, dann wäre jetzt Zeit für die erste kleine Projection. Über die erste Runde müssen wir nicht reden. Das ist relativ klar, was gepickt wird. Ich würde denken, es wird ein Quarterback.
Mhm. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen.
Ja. Und dann ist tatsächlich die Frage, ne? Ich bin ja nicht so der, also ne, hab da nicht so den Plan, was so die ganzen Receiver angeht, aber da ist man jetzt ja auch von der Klasse nicht ganz so überzeugt, wenn ich da richtig gehört habe. Mhm. Also dass es da klar in den späteren Runden durchaus noch irgendwie Value geben kann. Aber jetzt so für den hohen Pick in der zweiten Runde.
Josh Downs. Wäre so ein bisschen mal wieder mein Wunsch irgendwie, weil ich ja dieses Full Circle sehr gerne mag, Receiver von North Carolina. Habe ich auch schon ein bisschen was zu gesehen, irgendwie will mir noch ein bisschen was dazu angucken, weil das kann ich mir, glaube ich, ganz gut vorstellen irgendwie, wenn man einen Receiver holen möchte. Ich glaube, dann sollte man das da tun.
Sollten Sie in der zweiten Runde den Receiver nehmen? Mhm. Ja.
Wenn jemand wie Josh Downs und die anderen muss ich mir erstmal noch angucken oder so, wenn einer von denen dann noch da ist, sollte man das wahrscheinlich tun. Ansonsten wäre da wahrscheinlich meine Wahl Cornerback.
Mhm. Ja, würde ich, glaube ich, mitgehen.
Ja, also so würde ich es wahrscheinlich picken und dann an drei irgendwie dann gucken, ob man auf Tight End oder auf Guard oder so geht, irgendwie so in die Richtung. Also Tight End muss man halt, da bin ich halt sehr gespannt, da will ich mir auch tatsächlich noch ein bisschen was angucken oder im Beast durchlesen, je nachdem, da bin ich noch nicht, je nachdem, wie viel Zeit ich noch habe, so vor dem Draft. Ich glaube, die Tight End Klasse ist auch wirklich in den späteren Runden noch sehr tief, so dass man in der vierten Runde, da haben wir ja, glaube ich, auch zwei Picks irgendwie, vielleicht dann da noch was tun kann oder so. Aber das wäre meine Strategie, so ranzugehen. Je nachdem, wie gesagt, was dann noch da ist und wie das Board von Scott Fitterer aussieht. Aber das sind halt unsere Needs und umso höher du die nachher ziehen kannst, umso größer ist die Chance, dass das nachher dann auch ein wirklicher Starter werden kann.
Mhm. Ich finde aber im Vergleich zu den letzten Jahren fühlt es sich ein bisschen entspannter an, was so die hauptsächlich die defensiven Löcher angeht, oder um jetzt da irgendwie ein Team zu haben, was, und ich meine, das werden wir dann vor der Saison wieder projekten, aber ich hoffe immer noch auf diese Saison mit diesen 8 oder 9 Siegen. Ob das mit dem Rookie-Quarterback wahrscheinlich ist, weiß ich nicht. Aber ja, du weißt ja nicht, was passiert. Mit Andy Dalton, denke ich, könnte das auf jeden Fall erstmal möglich sein und dann mal schauen. Aber es ist, ja, es fühlt sich nicht mehr ganz so schwierig an.
Die Mannschaft steht eigentlich schon ganz gut. Die ist eigentlich schon, also wir sind halt weiter als noch vor ein paar Jahren und nicht mehr ganz so diffus. Mhm. Das macht schon Spaß. Man erkennt die Baustellen, die sind da und durch den ersten Pick werden wir aber die größte Baustelle, die wir in den letzten Jahren hatten, einfach füllen. Und da freue ich mich drauf und ich glaube, alles drumherum ist okay, aber natürlich noch, ja, es ist keine richtige Baustelle mehr. Es ist irgendwie noch ein kleines Loch im Teer nach einem harten Winter.
Und der Winter war halt lang.
Der war halt lang. Was willst du machen?
Schön. Dann hätten wir das jetzt mal so grob zusammengekehrt, was da passiert ist. Wie gesagt, nächste Woche nochmal ein ausführlicher Talk über die Möglichkeiten im Draft und natürlich an der Position 1. Hast du noch was mitgebracht, was wir heute besprechen müssten?
Nee, zu besprechen haben wir nichts. Es ist tatsächlich länger geworden, als ich gedacht hätte, ehrlich gesagt. Ich dachte, wir brauchen gar nicht so viel Zeit für das alles. Aber es hat Spaß gemacht,
ja,
sich das alles nochmal so mal schön vor Augen
langsam wieder ein bisschen warm werden und ab nächster Woche sind wir dann eh auf großer Betriebstemperatur, würde ich sagen.
Da kannst du von ausgehen, auf jeden Fall.
Schön. Dann haben wir zum Schluss noch was mitgebracht und zwar eine Nachricht von dem Tobias, der sich mal an alle Mitglieder erstmal richtet vom German Riot und die vielleicht noch nicht wissen, was sie in der Draftnacht machen wollen, es aber gerne gucken wollen und vielleicht nicht alleine das verbringen möchten und aus dem Großraum Köln kommen, sage ich jetzt mal. Also keine Ahnung, vielleicht kommen sie auch woanders her und haben super viel Zeit. Hört euch doch mal den Tobi an, was der euch hier mitteilen möchte.
Hallo lieber Panthers Community, hallo Kai, hallo Moritz, hier ist der Tobi vom German Riot und ich sende euch ganz, ganz liebe Grüße aus dem Urlaub von Mallorca. Ja, der Draft 2023 steht vor uns und wir vom German Riot haben wieder einiges geplant. Das heißt, der ein oder andere von euch hat es sicherlich schon mitbekommen. Wir werden dieses Jahr eine Draft-Party starten und zwar in Köln-Zündorf im Wein und Brot zum Nepomuk. Das ist ein Laden, der gehört einem Mitglied von uns und der hat gesagt, hey komm, lass uns doch mal eine Draft-Party machen bei uns. Das heißt, ihr seid alle recht herzlich eingeladen am 27. Auf den 28. Das heißt natürlich zur Draft Night, wo wir mit den Panthers den Number One Overall Pick natürlich haben. Wollen wir das gemeinsam mit euch feiern? Das heißt, ihr seid herzlich eingeladen, dort uns beizuwohnen. Das Ganze startet um 21 Uhr. Es wird für Getränke gesorgt sein. Das heißt, es wird Weine geben, es wird Biere geben, diverse von fast. Der Gerion hat gesagt, er wird auch auf jeden Fall ein bisschen American Food irgendwie anbieten, das alles dann auch noch à la carte. Das heißt, wenn ihr Bock habt, nicht alleine den Draft zu gucken, sondern das in Gesellschaft zu machen, kommt auf jeden Fall vorbei und leistet uns Gesellschaft. Wir werden vom Verein aus sicherlich das ein oder andere Gewinnspiel vor Ort auch noch an den Start bringen. Wir werden das ein oder andere in unserer Tasche dabei haben für euch. Das heißt, es lohnt sich. Wenn ihr da Bock drauf habt, alle weiteren Infos erhaltet ihr unter den Social Media Posts, die, ja, ich glaube, vorletzte Woche schon abgesandt worden sind. Da findet ihr alle Infos. Gebt uns gerne nur einfach ganz kurz Bescheid, wenn ihr kommt, damit wir das so ein bisschen planen können, da die Plätze ein wenig begrenzt sind, dass das nicht zu Übermaß nimmt. Ihr seid alle eingeladen, das heißt alle Panthers-Fans selbstverständlich, aber auch inklusive eurer Freunde von anderen Teams. Es muss jetzt nicht zwingend ein Panthers-Fan sein, der da mit uns feiert. Das heißt, wir freuen uns da einfach, Football is Family, wenn wir diese Draft-Night gemeinsam in Köln gestalten und feiern können. Des Weiteren ist noch ganz, ganz wichtig für alle Mitglieder vom German Riot, guckt bitte unbedingt mal bei uns im Slack-Kanal nach. Dort gibt es wichtige Informationen zum weiteren Draft-Verlauf, denn auch dieses Jahr hat der German Riot wieder die Chance, bei dem Draft dabei zu sein und wir werden erneut, wie im letzten Jahr auch schon, wieder an Tag 2, das bedeutet am Samstag, einen Draft-Pick bekannt geben. Das Ganze findet in Frankfurt statt. Da sind wir aktuell noch in der Planung mit den Carolina Panthers. Da sieht es aktuell so aus, dass eventuell ein Boot gemietet wird, mit dem eine große Draft-Party auf dem Fluss vonstatten gehen wird. Von dort aus dann die Übertragung stattfindet, direkt live in die USA. Das wird eine Party sein, eine Fan-Party mit 40 bis 50 Carolina Panthers-Fans. Und es wird momentan versucht, dass auch noch ein Spieler mit nach Deutschland kommt, der diesen Pick dann hier announcen wird. Genaueres, und das ist alles natürlich immer noch ohne Gewähr, weil ihr kennt das, die Amerikaner, die planen immer sehr, sehr kurzfristig, wird aber auf jeden Fall an Tag 3 stattfinden, das bedeutet am Samstagabend. Wer da also Lust hat, Mitglied im German Riot ist und Bock hat, Teil dieser Draft Party in Frankfurt zu sein und auch Zeit hat, der meldet sich bitte ganz kurz persönlich bei uns. Wir können euch damit auf die Liste setzen. Und ja, alle anderen Panthers-Fans da draußen sei gesagt, es lohnt sich immer wieder auch Mitglied im German Riot zu sein. Ihr seht, was da alles möglich ist. Werdet gerne Mitglied, werdet Teil des Ganzen. Und ja, ich denke, wenn es dann kurz vor dem Draft ist und noch Plätze frei sind, werden die Panthers das Ganze dann noch offiziell machen, dass vielleicht auch Nicht-Mitglieder auch noch die Chance haben, dann dort teilzunehmen. Freut euch auf jeden Fall. Ja, die Panthers sehen Deutschland, die sehen den Verein hier und wollen das Ganze nach vorne bringen und mit uns gemeinsam genießen. Ja, dann wünsche ich euch erstmal noch eine schöne Woche. Ich genieße hier noch ein bisschen die Sonne und wir hören uns dann allerspätestens zum Draft wieder. Keep pounding. Danke, Jungs.
Ja, vielen Dank, Tobi. Das sind ja Announcements. Weiß man ja gar nicht, was man so sagen soll.
Shots fired.
Absolut. Wenn man das gewusst hätte, Kai, ach, Köln.
Wäre ich nicht nach Stuttgart gefahren zu dir, sondern nach Köln.
Du. Ja, so ist das halt. Aber naja, ich bin mir sicher, das ist bestimmt ganz cool, da in Wein und Brot im Nepomuk. Ist auch ein cooler Name und der Gerion ist auch ein cooler Typ. Von daher habt ihr bestimmt super viel Spaß, wenn ihr da hingeht. Ist doch schön.
Voll.
Gut, dann war's das für heute. Genau, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, wir bleiben alle gesund. Und ihr auch. Ja, verteilt doch ganz gerne mal wieder ein paar Sternchen oder Bewertungen bei Spotify, bei Apple Podcasts, bei YouTube, bei wo denn noch, Kai?
Überall, wo ihr Sternchen verteilen könnt, verteilt Sternchen.
Wenn ihr uns Nachrichten schicken wollt oder Kommentare, dann könnt ihr das jederzeit tun. Uns bei Twitter, Instagram, Facebook, sonst irgendwo schreiben oder natürlich dem Kai eine Sprachnachricht schicken an unsere Telefonnummer, die auch in den Shownotes steht. Vielleicht habt ihr ja noch irgendwelche Fragen oder Sachen auf dem Herzen, die wir in die nächste Sendung mit reinnehmen sollen, können, dann machen wir das auf jeden Fall natürlich. Mhm. Gut, dann.
Without further ado, I will say something that I've been wanting to say for a long time. Keep pounding.
Und wir sind bald wieder für euch da mit Keep Talking und ihr hoffentlich auch.
Mit Keep Listening.
Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao, ciao.